Diese Podcast-Folge wird präsentiert von TÜV Süd, Ihr Partner für Sicherheit und Effizienz im Wasserstoffbereich. In den letzten Jahrzehnten haben wir eine Vielzahl erfolgreicher Wasserstoffprojekte unterstützt und dadurch ein branchenführendes Know-how aufgebaut. Unser Ökosystem hilft Ihnen dabei, die komplexen Herausforderungen des Wasserstoffmarktes zu meistern.
An der Hydrogen Bar, eine neue Episode des schönen Podcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzellen. Wir sitzen wieder in einer sehr gemütlichen Runde hier zusammen. Freut mich, Jungs, dass ihr den Weg wieder mal hier mit mir an die Hydrogen Bar geschafft habt. Servus.
Ja, hallo Martin. Und hallo Martin. Da wir ja wieder ein Hydrogen Bar Powered by TÜV Süd hier haben, ist auch wieder ein Gast bei uns. Nämlich Andreas Schäffler vom TÜV Süd. Hallo Andreas, freut uns sehr, dass du eben auch hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute ein bisschen dazu beitragen kann.
Servus Andi, schön, dass du es geschafft hast. Und der Johannes hat es ja schon gesagt, du bist beim TÜV Süd und bist in diesem, ja, sagen wir mal, klassischen Bereich, was sich jeder so unter dem vorstellt, was der TÜV Süd so macht, unter anderem Fahrzeughomologation. Genau. Wir kommen gleich noch drauf, worum es da geht und was das ist und was du da alles machst und so weiter. Super spannend. Aber wie immer, glaube ich, erst an dieser Stelle halt sehr, sehr interessant, wenn du für unsere Hörer einfach dich mit ein paar Sätzen vielleicht vorstellen würdest. Das wäre super.
Ja, das mache ich gerne. Ja, wie gesagt, Schäffler Andreas, ich bin seit knapp 11 Jahren bei TÜV Süd. Bin eben, so wie du gesagt hast, schon in der Homologation tätig. Da sage ich nachher nochmal was. Habe so diesen klassischen Weg gemacht als Sachverständiger und bin jetzt seit gut 2 Monaten der Leiter für die Automotive in Deutschland bei der TÜV Süd Autoservice.
Sehr interessant. Vielleicht nutzen wir dann gleich diesen Punkt, um auf das Thema Homologation zu kommen. Kannst du da in ein paar Sätzen erklären, was ist Homologation, für was wird das gebraucht und was ist da wirklich der entscheidende Punkt da dran?
Ja, das kann ich. Ich versuch's gut zu erklären. Das ist ja immer so, manche Leute kämpfen ja mit dem Wort Homologation. So ein Synonym wäre Typprüfung. Das bedeutet, ich mach's mal am Beispiel der Europäischen Union fest, damit Hersteller, so wie wir sie alle kennen, aus sämtlichen Bereichen PKW und LKW in Serie ihre Fahrzeuge produzieren können, ist der erste Schritt die Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen. Das ist ein ganzer Katalog an einzelnen Systemen, so wie wir das nennen. Das geht von so, sage ich mal, recht prominenten Themen wie Emissionen, war jetzt in den letzten Jahren ja groß in den Diskussionen, über so einprägsame Sachen wie Crashtests, weiter über so, sage ich, auch so Sachen, die eher weniger spannend sind. Ja, also eine Hupe muss auch eine gesetzliche Prüfung durchlaufen und der Scheibenwischer tatsächlich auch. Über so neue Themen, die uns jetzt betreffen, Software und Cyber Security, aber natürlich auch schon seit vielen Jahren das Thema Wasserstoff. Ja. Da gab es mal die 79/2009, die jetzt momentan abgelöst wird durch die UNECR R134.
Jetzt hast du schon erwähnt, es ist ja jetzt speziell auch beim TÜV Süd so, dass natürlich die Fahrzeughomologation jetzt an und für sich natürlich eine Geschichte von vielen Jahrzehnten hat. Aber man kann durchaus sagen, auch die Homologation von Wasserstofffahrzeugen ja jetzt nichts super Neues ist, all das ja auch schon eigentlich seit Jahren ein Thema ist und nicht nur seit wenigen Jahren, sondern auch schon seit verhältnismäßig vielen Jahren, Andi, richtig? Kannst du uns da vielleicht zur Geschichte irgendwie zwei, drei Sätze sagen?
Ja.
Wie ging das los und wie ist da der aktuelle Stand?
Genau, also der eine oder andere mag sich ja noch erinnern, dass ja so um die, sag ich mal, Anfang der Nullerjahre die BMW Group ja diesen Wasserstoffsimmer als Verbrennungsmotor damals auf den Markt bringen wollte und auch gebracht hat, mit damals ja leidlichem Erfolg, glaube ich, wenn man das so sagen darf. Also die Abteilung, in der ich heute bin, damals war ich noch Student, war da auch schon maßgeblich dran beteiligt, die ersten Prototypen in den Verkehr zu bringen, also auch diese ganzen Tests für die Tank und die ganze Peripherie und die Gemischaufbereitung für den Verbrenner. Und und im Zuge dieser Entwicklung ist dann eben diese Regularie, also damals noch oder zu dem Zeitpunkt als Richtlinie der Europäischen Union, ist die halt da parallel dazu entwickelt worden und hat sich halt in dieser, ich habe es vorhin schon mal genannt, in dieser 79/2009 wiedergefunden. Und war aber dann lange Zeit die einzige Vorschrift, die zumindest in der Fahrzeugtechnik oder im automotiven Umfeld als Gesetzesanforderung formuliert worden ist. Mhm. Also wenn ein Fahrzeug ein Wasserstoffsystem an Bord trägt, also eigentlich den Tank, ja, also unabhängig von der vom Antriebsstrang, Verbrenner oder Brennstoffzelle, war eben diese 79/2009 der einzige gesetzliche Standard, den der Hersteller oder auch wenn es ein Einzelfahrzeug war, den ein ambitionierter Entwickler erfüllen musste. Das ist vielleicht an der Stelle vielleicht auch nochmal, was sich vielleicht der eine oder andere fragt, ja, gesetzlich, das kann ja gar nicht sein, das ist doch, da muss doch mehr zu tun, ja, also die Homologation, die Typprüfung betrachtet immer eben nur, wir beziehen uns da tatsächlich relativ stramm auf einen Gesetzestext, also ist auch tatsächlich so als Gesetz deklariert, gegen den wir prüfen. Eine Genehmigungsbehörde in Deutschland wäre das zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt. Gibt aber in der Europäischen Union noch weitere Genehmigungsbehörden, die das auch machen. Das ist auch ein liberaler Markt für die Genehmigungsbehörden. Also in diesem Verbund Hersteller, technischer Dienst wie in TÜV Süd und der Genehmigungsbehörde entsteht dann am Ende des Tages eine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Das ist notwendig, damit man ein Kennzeichen bekommt. Also das kennt jeder, der ein Auto oder Motorrad oder ähnliches fährt, dass er ein Kennzeichen braucht. Und die Grundlage ist eben diese Betriebserlaubnis. Und man muss dann sauber trennen, dass alles, was dann darüber hinausgeht, also so Sicherheitsbetrachtungen, die, wenn ich mich recht erinnere, auch in diesem Kontext ja auch schon mal besprochen worden sind. Das ist dann das Thema Produkthaftung. Da muss man sich oder da grenzt sich die Homologation oder muss sich sogar deutlich dazu abgrenzen, ja, weil das ist dann ein bisschen ein weiteres Feld und da greifen dann so ISO-Regularien und auch so ganz schwammige Begriffe wie Stand der Technik.
Man könnte also vielleicht sagen, richtig, dass die Homologation oder die Typengenehmigung nur in Anführungszeichen den Mindeststandard abbildet, Sicherheit und so weiter, aber diese Haftungsgeschichten und vor allem auch wahrscheinlich halt Performance und irgendwie Funktionsgeschichten mit der Typgenehmigung zumindest in der Europäischen Union jetzt ja nicht abgedeckt sind.
Ja, so grob zusammengefasst kann man das so sagen, genau. Okay. Also tatsächlich, ja, so Performance und also es gibt ein paar Regularien, wo so Sachen wie Dauerhaltbarkeit und Leistungsfähigkeit, Überlebenszeit betrachtet werden. Aber das ist kein integraler Bestandteil der Typprüfung. Ja. Und interessanterweise, also das ist eben auch so, also meine Einschätzung dazu, weil dann das Thema Wasserstoff ja in den Nullerjahren, ja, zumindest im automotiven Umfeld, an Schwung verloren hat, ist, dass die Brennstoffzelle Stand heute noch keine gesetzliche Anforderung erfüllen muss. Also der Stack, der eingebaut wird, der erfüllt, da gibt's keine EU-Richtlinie oder auch keine UN-Regularie, gegen die irgendwie geprüft werden kann.
Kannst du da vielleicht, bevor wir jetzt zum Stack gehen, nochmal sagen oder ein paar Beispiele nennen, was bei einem Wasserstofffahrzeug zum Beispiel geprüft wird? Was muss da der Tank oder dieses Wasserstoffsystem, wie du es ja genannt hast, was muss das erfüllen? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Ja, ich versuch's.
Also einfach, der ein bisschen anschaulicher wird.
Ja.
Nicht nur eine Nummer ist.
Ja, ist klar. Also im Prinzip geht's halt mit dem Tank los, der wird auf Druckwechselfestigkeit geprüft. Das wäre eben zum Beispiel ein Punkt, bei dem eben diese Dauerhaltbarkeit, weil es eben sicherheitsrelevant ist, geprüft wird.
Das heißt, es simuliert das Betanken im Prinzip, dieser Druckwechsel.
Mehr oder weniger, genau. Also wenn ich es mal so grob zusammenfangen kann, also für den Wasserstoff oder fürs Wasserstoffsystem muss man unterscheiden. Es gibt einmal die Anforderungen für eine so kryogene Anwendung, also für flüssigen Wasserstoff, und für gasförmigen, also komprimiert den Wasserstoff. Also da wird geprüft. Also die umfänglichere Prüfung, muss man vielleicht noch ergänzen, ist tatsächlich die 79/2009, also eigentlich die ältere Prüfung. In der 134 ist es tatsächlich nur der Behälter des TPRD und
Shut off Valve und Check Valve.
Check Valve, genau, danke.
Und Shut off Valve.
Genau, ja. Genau, und das findet sich halt eben in der 79/2009 findet sich das halt wieder. Also ist eben der Behälter des Shut off Valve, dann die Anschlussteile für den Behälter, Verbindungsfittings und die Kraftstoffleitung als solches wird geprüft, dann Wärmetauscher und eventuell Wasserstofffilter ist mir jetzt persönlich noch nicht untergekommen, aber ich glaube, das passt. Rückschlagventile, Druckregler und Überdruckeinrichtungen und das Receptacle, die Tankfülleinrichtung, das sind die Teile, die geprüft werden müssen. Ja. Ich sag's jetzt mal so. Ja, das ist jetzt kommen wir schon wieder so ein bisschen in die Untiefen der Fachlichkeit, so, weil gibt ja so unterschiedliche Herangehensweisen, dass man sagt, okay, die 79/2009, die ist insgesamt umfänglicher, die beschreibt eigentlich das ganze System. Gibt aber Stimmen, die sagen, ja, die Anforderungen als solches sind jetzt nicht so, entsprechen nicht mehr ganz dem Stand der Technik. Und die EC 134 beschreibt halt wirklich nur die Teile, die wir vorhin gerade genannt haben, Tank, Shutoff, Check Valve und Burstventil. Aber da sind die Anforderungen härter.
Ja, verstanden. Und es ist ja so, wenn ich dich richtig verstanden habe, jetzt im Sommer nächsten Jahres wird eine von den beiden Richtlinien ja wegfallen, die EC 79 2009, und wird dann sozusagen als einzig gültige Richtlinie für den Moment die R134 zurücklassen, sozusagen, genau. Wenn man das vielleicht so sagen
Korrekt.
Kann.
Korrekt, genau.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wo du jetzt auch diese Komponenten alle aufgezählt hast, wird das ja deine Lücke hinterlassen, richtig? Das ist ja nicht, dass das 1:1 sozusagen jetzt dann gefüllt wird, diese Lücke, sondern es gibt ein gewisses Gap auch zwischen den beiden Richtlinien.
Es gibt ein Gap zwischen den beiden Richtlinien, das ist korrekt. Jetzt kann man wunderbar drüber sinnieren, ob das tatsächlich ein Gap ist, weil, wie gesagt, die Hersteller von Fahrzeugen mit dem Wasserstoffsystem integriert, haben ja trotzdem ihre Sorgfaltspflicht und aus der Produkthaftung. Die sind halt aber, sag ich mal, die sind die dritte Partei, so wie das ja in Europa ja sich etabliert hat, die dritte Partei, die nochmal von außen drauf schaut, die würde halt für die Teile, die in der 134 nicht mehr beschrieben sind, die würde halt wegfallen. Das ist dann sozusagen Sorgfaltspflicht vom Hersteller. Ich glaube, da könnte man auch einen ganzen Abend zubringen über Vor- und Nachteile der Selbstzertifizierung, wie es zum Beispiel in den USA ja gang und gäbe ist, versus dem Drei-Parteien-System, Hersteller, technischer Dienst und Genehmigungsbehörde. Also meiner Meinung nach ist es tatsächlich ein Stück weit Philosophie-Sache.
Ja,
ja, es funktioniert ja beides. Merkt man in Amerika, da fliegen die Autos ja auch nicht in die Luft. Aber es ist halt wahrscheinlich wirklich auch ein kultureller Hintergrund, könnte ich mir vorstellen, zwischen Europa und Amerika.
Definitiv.
Und in Amerika hat man natürlich dann diese riesigen Milliardenstrafen, wenn dann Volkswagen wieder mal im Diesel bisschen.
Ja, es ist tatsächlich so, ja. So, ich glaube, so in diesem, ja, weiß ich nicht, angelsächsischen System, möchte ich es jetzt mal nennen, hat man halt dann so, sag ich mal, sehr geschäftsorientiert, dass man sagt, okay, man hat initial Marktzugang, in dem Moment, wenn man für sich klärt, also für sich als Hersteller oder als Vertriebler oder wie auch immer sagt, okay, die gesetzlichen Anforderungen, die sind erfüllt. Und wenn man da zu lax damit umgeht, dann spart man sich ja Entwicklungskosten und die bringt halt dann der Staat über diese exorbitanten Strafzahlungen und diese Schadensersatzforderungen, bringt der halt dann wieder bei. Und in Europa ist es halt, hätte ich jetzt gesagt, so eher, ich weiß es nicht, ist es dann, sage ich mal, so ein bisschen der Wunsch nach Sicherheit oder so ein höheres Grundmisstrauen, dass man sagt, na, das lassen wir jetzt erstmal nicht zu, ja, dass jeder für sich selber entscheidet, wie viel Aufwand er treiben muss, sondern man setzt eine definierte erste Hürde oder die erste Treppenstufe. Und das heißt dann halt eben Typprüfung, Homologation.
Ja, genau. Verstanden.
Aber es ist ja so, wie du gesagt hast, dass die Brennstoffzelle an sich dann nicht betrachtet wird im Brennstoffzellenfahrzeug, sondern nur das Tanksystem, richtig?
Korrekt, genau. Das ist nach wie vor noch nicht reguliert. Die 134 heißt zwar, sage ich mal, die heißt zwar in ihrer Überschrift mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge, aber der Inhalt ist tatsächlich, beschränkt sich auf die Bauteile, auf den Speicher, TPRD,
die du vorhin genannt hast.
Genau, ja, genau. Shut-off und Rückschlag und
so. Das ist ja irgendwie, das klingt ja jetzt wirklich so ein bisschen verrückt, auch dass man auf der einen Seite sagt, ja, man spielt schon eher auf Sicherheit, setzt die Hürde für die Hersteller, setzt klare Richtlinien und Regularien in Kraft, was die Typgenehmigung angeht, für manche Komponenten. Und weil man aus welchen Gründen auch immer halt für andere Komponenten noch nicht so weit ist, gibt es dafür dann gar keinen Rahmen. Ist das dann tatsächlich so auch? Kann jetzt jeder hin zum Kunden sagen, ja, ich baue jetzt meine selbstgebaute Brennstoffzelle jetzt ins Auto ein und verkaufe die und wenn sie in die Luft fliegt, ja, Pech gehabt? Oder ist ja sozusagen, wenn die Typgenehmigung jetzt zwar nicht möglich ist, gibt es ein System, was sozusagen halt nachgeschaltet ist und vielleicht dann trotzdem für die Sicherheit sorgt?
Ich glaube, also wenn wir jetzt, also ich glaube, man muss unterscheiden. Also grundsätzlich, ich verwende jetzt mal die Vokabel, die du aufgeworfen hast, ja, hin zum Grund. Also wenn ich jetzt, also ich sage jetzt mal, ich habe Platz, Zeit und Geld und ich nehme mir jetzt irgendwie so dieses klassische Thema. Ich würde es jetzt mal sagen, Tuning im weitesten Sinne, also dass ein ambitionierter Schrauber sagt, okay, jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 60 Automobiljahren hat man jetzt schon alles gesehen. Hier,
jetzt brauchen wir aber was Neues.
Genau, richtig, ja, Leistungssteigerung, lauter, tiefer, breiter. Das ist jetzt irgendwie Fahrt, ja, so, weil dann bin ich der 80. Tuner, der das da macht, oder der 800. wahrscheinlich. Und jetzt nehme ich mir halt mal so irgendwie so ein Ford Mustang und sage, okay, ich rupfe den Motor raus und baue eine Brennstoffzelle ein und die entsprechende Peripherie. Das kann er machen, tatsächlich. Das ist zumindest, jetzt muss ich den Raum noch ein bisschen kleiner machen, damit ich nicht zu ungefähr werde. Also für Deutschland, sage ich mal, ist es grundsätzlich möglich. Ja, das ist dann eben, da kommen dann eben diese technischen Prüfstellen ins Spiel, ja, die alle, zumindest die deutschen Zuhörer, kennen, also das Thema Hauptuntersuchung,
ja,
alle 2 Jahre hin. Und die Prüfstellen bieten natürlich auch sowas an, dass man so einen Umbau begleiten kann. Ja, und dann in der Regel greifen die dann, sage ich mal, auf die Expertise ihrer Organisation zurück. Also wenn ich jetzt okay, TÜV Süd ist ja schon genannt. Also wenn wir jetzt bei unserer Firma bleiben, dann würden die halt, was weiß ich, bei einem von uns dreien, sage ich jetzt mal, anrufen und sagen, ich habe hier einen Kunden, der möchte den Ford Mustang auf Brennstoffzelle umrüsten. Wie geht denn das? Neben so klassischen Sachen wie Bremse und Licht, ja, wie könnte man das machen? Und dann muss man vielleicht so ein Projekt irgendwie entwickeln, ja, und dann sagen, okay, also der ganze Tank, da braucht er eine Bauartgenehmigung oder eine Typgenehmigung, weil sonst geht's gar nicht. Ja. Also er muss es aus dem Regal kaufen, also jetzt irgendwie selber einen Tank laminieren, kann er machen, aber dann muss er halt die Prüfungen auch durchlaufen. Ja. So kann man das begleiten und dann kann man natürlich, sage ich mal, diese ganzen Sicherheitsaspekte, die sich jetzt in der 79/2009 und die sich auch aus sonstigen, sage ich mal, Gefährdungsanalysen oder so ergeben, die kann man dann alle in Betracht ziehen und dann kann ein klassischer Sachverständiger, wie ich mal einer war, so ein Einzelgutachten erstellen und dann kann das Fahrzeug zugelassen werden. Und dann hätte man das. Und wenn er das verkaufen oder wenn er das verkaufen möchte, dann greift halt eben dieses Thema Produkthaftung auch ein Stück weit. Und nachdem es ja dann jetzt der ideale Kunde mit unlimitierten Geldmitteln hat es natürlich nach allen Regeln der Kunst gemacht, dann kann ihm da eigentlich auch keine Fahrlässigkeit unterstellt werden. Ne? Und im Prinzip, also wenn wir jetzt von dem individuellen Kunden lösen und sagen, okay, wir gehen in Richtung jetzt Hersteller, die sagen, okay, also jetzt auch Wasserstoff ist für unsere Antriebstechnologie ein Thema, dann machen die das natürlich mit mehr Manpower und natürlich und sage ich mal im Vergleich zum Einzelkunden natürlich auch mit dann tatsächlich schon limitierten, aber natürlich einem relevant großen Budget.
Ja.
Und haben natürlich diese ganzen Einschätzungen, Prüfungen, Risikoanalysen, haben die natürlich alle mit Experten gemacht, die da wahrscheinlich in irgendeiner Abteilung sitzen, die das und das jahrelang machen. Am Ende des Tages kommt es aber aufs Gleiche heraus, dass ein Sachverständiger dann bei einem Hersteller zur Tür reingeht, sich dieses Datenpaket anschaut, was er geliefert kommt, plus die notwendigen Prüfungen, die dann trotzdem noch durchzuführen sind, auch abnimmt und am Ende des Tages auch eine Einzelbetriebserlaubnis ist, die sich auf dem Papier erstmal nicht vom individuellen Kunden unterscheidet.
Verstanden.
So, also im Prinzip am Ende würde ich sagen, scheitert es tatsächlich für den Individualkunden, vermute ich mal, an der Finanzierung von so einem Umbau, aber grundsätzlich
rein rechtlich quasi
steht es ihm offen, genau. Und dadurch, dass es greift halt ein bisschen der Vorteil, sage ich mal, von diesem Drei-Parteien-System, ja, also gerade beim Individualfahrzeug, dadurch, dass eben nochmal ein unabhängiger Dritter draufschaut, kann der das natürlich nochmal challengen in Sachen, die halt eben nicht so im Gesetz beschrieben sind oder vielleicht so, Gesetz ist ja immer interpretationswürdig, wo man dann sagt, na gut, da kann man ein bisschen hinters Gesetz schauen und was ist denn die Idee von dem Gesetz? Und da nochmal, um da nochmal Sicherheit herzustellen und das halt wirklich für jedes einzelne Fahrzeug. Und sobald es halt eine Genehmigung hat, so eine Typgenehmigung, bei einem Anführungszeichen echten Hersteller, dann wird halt nur ein exemplarisches Fahrzeug begutachtet. Und wenn das den Anforderungen entspricht, dann kann das halt in Serie produziert werden, ohne dass das nochmal irgendwie geprüft werden muss. Sondern mit Erreichen vom Bandende wird die Betriebserlaubnis oder dann ist bestätigt, dass eine Zulassung nichts mehr im Weg steht. So möchte ich es formulieren.
Siehst du da in der Zukunft dann weitere Regulierungen kommen, die dann spezifisch jetzt die Brennstoffzelle zum Beispiel erfassen werden oder regulieren werden, da Anforderungen aufschreiben?
Also ich würde momentan ist mir tatsächlich nichts bekannt, ja, muss ich ehrlich zugestehen, aber ich vermute, ja. Ich vermute, dass das auch reguliert wird. Und wenn's bloß, also jetzt in Anführungszeichen bloß, sag ich mal, und wenn man bloß so eine Art Leistungsbewertung der Brennstoffzelle irgendwie vornimmt, also so wie analog zum Elektromotor und zum Verbrenner, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Sinn das macht. Aber so irgendwie, dass das fassbar ist. Also so ist aus meiner, also aus der Vergangenheit, also würde ich vermuten. Also.
Wie ist denn das aus deiner Erfahrung heraus? Es gibt jetzt ja auf der Brennstoffzellenseite, ich habe gerade so ein bisschen damit zu tun, im Arbeitsalltag, jetzt abseits vom Podcast, hier ist ja alles irgendwie halt Wohlfühlatmosphäre und so weiter. es ist ja so, es gibt für die Brennstoffzelle ja zumindest auf dem ISO-Level jetzt die ein oder andere Norm. Nicht vielleicht für jede Situation zutreffend und nicht für jede Art von Brennstoffzelle und nicht für jeden Einsatzzweck, aber es gibt ja mit dieser ISO 62282 Reihe jetzt ja doch eine gewisse Grundlage. Ja, hast du es schon erlebt, vielleicht aus der Geschichte raus, oder weißt du es aus der Geschichte raus, sind solche Normen auch mal die Grundlage für dann eine Richtlinie, auch die daraus mal generiert wird? Oder ist man da sozusagen auf dem Richtlinienlevel so von sich überzeugt, wenn ich das mal überspitzt formuliert habe, auch, dass man sagt, der Mensch, was da auf dem ISO-Level passiert, das interessiert uns eigentlich alles gar nicht.
Würde ich so nicht sagen. Es gibt wenig Vorschriften, die so, sage ich mal, direkt weg referenzieren auf ISO-Prüfanforderungen. Ja? Also da ist mir ehrlich gesagt so, wo man sagt, okay, da schreibt die Vorschrift, bitte prüfen Sie nach ISO. Ja, das ist tatsächlich, und da ist es, glaube ich, gar nicht so eine echte ISO, sondern die aus der, so diese CISPR EMV-Anforderungen, die referenziert da relativ unverblümt aus der UN-Regularie in Richtung dieser EMV-Standards weg. Ansonsten stehen die aber schon Pate auch, ja, also wo man sagt, okay, da kennt man dann die Anforderungen, kennt man dann schon aus dem ISO-Standard, die dann, ja, wenn man es ein bisschen flapsig formulieren mag, einfach abgeschrieben worden ist oder halt, sage ich mal, wie das halt in so einem Gesetz ist, sind ja die Hersteller mit dabei, technische Dienste, ja, wie wir und Genehmigungsbehörden.
Naja, es klingt ja erstmal sinnvoll, sorry, wenn ich dich unterbreche, auch, dass man nicht jedes Mal von Adam und Eva anfängt, sondern sich halt auf das stürzt, was schon da ist, richtig?
Also, korrekt, ja.
Also, das ist ja eigentlich sehr fahrlässig, wenn man jedes Mal neu anfängt.
Das, ja, und natürlich, sage ich mal, so Vorschriften entwickeln, das kriegt ja auch manchmal so eine Dynamik, und wenn man da so komplett losgelöst agiert, dann kommt es auch manchmal so zu Überraschungen, die Industrie dann tatsächlich, sage ich mal, vor eine unlösbare Aufgabe stellen. Mhm. Ja, das sehen wir manchmal seitdem das Thema internationale Homologation, ja, dass halt so Länder wie China, Taiwan und auch Brasilien und alle weiteren Märkte, die jetzt so Regularien für sich ausformulieren und präziser beschreiben, dass da schon manchmal, Anforderungen ans gleiche System gestellt werden, die eigentlich ein echter Zielkonflikt sind, der sich dann schwer auflösen lässt, beziehungsweise dann einfach sagt, okay, man muss halt zwei Versionen dann entwickeln, eine für die EU und eine für ein Land, das China zum Beispiel oder Brasilien oder so. Ich habe mal so einen ganzen argen Regularienschub in der Vergangenheit diesbezüglich. Da sind es öfters beim Abschreiben dann tatsächlich Fehler passiert, ja. Falsches Vorzeichen oder nicht vergessen. Wo dann die Hersteller natürlich viel Argumentation aufbringen mussten im jeweiligen Land, um zu erklären, also das passt nicht, das ist auch nicht technisch gar nicht sinnvoll, ja, nicht. So das Vorzeichen zu drehen, ja,
zum Beispiel. Ja.
Aber ja, also die ISO oder jetzt, wir sehen auch, dass so IEEE mit durch diese ganze Vernetzung der Fahrzeuge einfach da auch an Relevanz gewinnen, und die ISO stehen da tatsächlich Pate, ja. Werden manchmal auch expresses Verbes genannt, ja, und aber man sieht immer, funktionale Sicherheit wäre da ein gutes Beispiel auch, dass in den Regularien die Methodiken oder Regularien, die funktionale Sicherheit beschreiben oder fordern als gesetzliche Anforderung, sich der Methodiken einer ISO 26262 bedienen, ohne sie zu benennen. Aber jeder weiß, wenn ich 26262 kann, dann kann ich den FUSI-Teil in so einer Regularie bei einer Lenkung oder Bremse kann ich da abdecken. Oder ich weiß, als technischer Dienst weiß ich, wie ich es zu prüfen habe oder wie ich vorzugehen habe.
Sehr interessant. Vielleicht noch eine Frage zu dieser Internationalität. Das hast du ja gerade eben schon angesprochen. Die Homologation ist ja, was ist sehr auf diesen UNECR oder UNECE-Raum beschränkt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, in den anderen Ländern gelten dann andere Vorschriften. Wir haben schon vorher diesen angelsächsischen Raum angesprochen, wo es ja quasi diese Selbstzertifizierung mehr oder weniger ist. Wie siehst du oder hast du da einen Einblick in den Rest der Welt bezüglich der Wasserstoffentwicklungen, Homologation? Gibt es da dann auch Entwicklungen, Regeln für Wasserstofffahrzeuge aufzuschreiben? Oder geht es dann außerhalb von Amerika und Europa mehr den amerikanischen Weg, dass man sagt, ja, Hersteller macht, was ihr wollt, solange ihr eure Kunden schützt?
Es gibt den großen Zulassungsraum der Europäischen Union mit diesem beschriebenen Verfahren, das ich eingangs schon mal kurz skizziert habe, mit diesem ganzen Anforderungsset an die verschiedenen Systeme, wo eben Wasserstofffahrzeuge ein Teil davon sind. Ja, das ist je Fahrzeugkategorie um die 50 Vorschriften. So in den USA ist es so, wie du beschrieben hast. Da gibt es auch diese FMVSS. Anforderungen, ähnlich hohe Anzahl an Anforderungen, zumindest für den Pkw-Bereich. Bei den Nutzfahrzeugen bin ich ein bisschen wackelig, kann ich gar nicht, aber ich vermute, da sind wir auch ähnlich unterwegs eben, aber direkter Marktzugang, wenn im Unternehmen einer unterschreibt, dass alle Anforderungen erfüllt sind. China wäre so ein Markt, wo die Behörde selber, also zwar auch mit ausgelagerten technischen Instituten, aber die sind meiner Kenntnis nach, wenn ich es richtig verstanden habe, die arbeiten dann echt im direkten Staatsauftrag, und die schreiben ihre eigenen Gesetze, also diese GB-Standards. Die lassen sich zwar inspirieren durch FMVSS und in der Hauptsache UNECE-Themen, aber die haben ihre eigenen Standards mit ihrem eigenen Wording und auch ihren eigenen Einsatzzeitpunkten. Mhm. Und dann gibt's so diverse Länder, die so ein Mischsystem haben, ja. Also Korea wäre so, da gibt's Anforderungen, die kann der Hersteller selbst zertifiziert in den Markt bringen, oder da unterschreibt der Hersteller, und ein paar Anforderungen müssen durch eine dritte Partei geprüft werden, und das wird dann zu einer Betriebserlaubnis zusammengefahren. Und in Japan ist es zwar ein Drei-Parteien-System, aber die bedienen sich entweder ihrer eigenen Regularien, der Trias ist da die Abkürzung, und die entscheiden dann immer sehr selektiv, welche UN-Regelungen sie akzeptieren.
Ja, verstanden.
Und das kann man mittlerweile weitertreiben. Taiwan hat ein eigenes Gesetzessystem, die zwar immer aus der UNECE abschreiben, aber einen eigenen Standard, die nennen das Standard setzen. Ja, und so kann man mittlerweile, die Liste wird über die Jahre immer länger von Ländern, die sich so ein Zulassungssystem geben. Ja, also Brasilien, ja. Wir sehen dann da aus Brasilien raus südamerikanische Länder, die sowas Ähnliches machen, aber kein weltharmonisiertes, es gibt keine weltharmonisierte Vorschrift, die überall gleichmäßig anerkannt wird. Ja, das sind diese es gibt ja auch, also jetzt habe ich blöderweise die Nummer vergessen, die GTR 13, genau, danke, ja. Für das Thema Wasserstoff, wo ja dann auf UN-Ebene viele Länder mitschreiben. Und ein Outcome ist ja dann eben so eine UN-Regelung, wie zum Beispiel 134. Und die ist aber halt dann nur relevant für den UNECE-Raum, für die Mitgliedstaaten. Ja. Und ja. Länder, die da zwar irgendwie Einfluss auf die GTR nehmen, die, wenn die die Vorschrift nicht akzeptieren, dann machen die da vielleicht ihren eigenen Standard, ihr eigenes Gesetz draus.
Ja, gut, aber die können das ja als Basis nutzen, halt wie vorhin diskutiert, und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die optimale Lösung, aber es ist ja schon mal nicht schlecht, wenn die Basis für alle die gleiche ist, oder? Also
ja, das. So könnte ich es mir jetzt denken. Ja, also ich würde es vielleicht tatsächlich so als kleinster gemeinsamer Nenner dann formulieren, aber es ist ja dann, da geht es ja dann in den Gremien, in diese Gesetze entschieden werden, da sage ich mal, da ist ja die Technik, sage ich ja mal, dann nicht mehr ganz der Haupttreiber, ja, muss man glaube ich auch
Ja,
so
ja.
muss man glaube ich auch so so konstatieren.
Ja, Andi, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir kommen schon langsam ans Ende. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und
sehr gerne.
Für die interessanten Einblicke, die du uns gewährt hast. Es hat uns gefreut.
Mich auch, ja. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja.
Ja, wenn ihr Fragen habt an Andi oder an den Typ Süd oder wirklich euren eigenen Mustang auf die Brennstoffzelle umrüsten wollt, dann...
Aber wenn man so einen schönen Mustang hat, ich weiß nicht, ob man den mit Brennstoffzelle dann auch verunstalten sollte, ehrlich gesagt. Aber
Wasserstoffverbrenner wäre noch eine Möglichkeit.
Ja, genau.
Das ist auch möglich. Dann meldet euch gerne über unsere Webseite www.hydrogenbar.de, wo da ist ein Kontaktformular oder die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de, und wir setzen euch in Kontakt. Und dann danken wir natürlich TÜV Süd nochmal für die Unterstützung unseres Podcasts.
Genau.
Und
Martin, wir hören uns mit der nächsten Folge wieder.
Genau.
In einer Woche. Und auch nochmal vielen Dank, Andi.
Ja, vielen Dank dir.
Wir hoffen, es hat dir gefallen hier an der Bar, und wir sprechen uns sicher bald wieder.
Genau, ja. An der Bar ist eh immer gut, und vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke.
Super, alles klar. Na dann, schöne Woche an alle.
Danke.
Macht's gut, bis bald.
Ciao, ciao.